Hallo, liebe Z-Hoch-3-Community. Wir sprechen heute über die Biobranche, was da so los ist und was auch auf uns zukommt. Und ich freue mich sehr, den Eike wieder mit dabei zu haben. Hallo, Eike.
Grüße aus Heidelberg.
Ich sitze wieder in Stuttgart, Mirja Eckert. Heute ist Klaus nicht mit dabei, sondern wir haben uns eine hochkarätige Gastsprecherin rausgesucht. Katrin Jeckel, ich freue mich, dass du heute hier bist.
Hallo Mirja, hallo Eike, schöne Grüße aus Berlin.
Berlin, hey, heute sind wir wieder ganz auf der Deutschlandkarte verstreut und für die, die dich noch nicht kennen. Katrin, du bist seit 2020 Geschäftsführerin des Bundesverband Naturkost Naturwaren, den wir in der Branche auch unter BNN einfach kennen. Ich habe mich mal noch so ein bisschen schlau gemacht, was ich so im Netz alles über dich gefunden habe. Du bist, ja, wie du gerade schon gesagt hast, Wahlberlinerin, arbeitest seit 15 Jahren schon ausschließlich, kann man sagen, für Verbände. Und das Ganze, und es hat mich sehr beeindruckt, und so haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt, mit den Schwerpunkten Transformation und Kommunikation. Und bist noch gar nicht so lange in der Biobranche, sondern hast vorher schon ein paar andere Stationen durchlebt, nämlich die Finanz- und Gesundheitswirtschaft. Da wirst du uns vielleicht auch mal gleich noch kurz ein bisschen was erzählen können. Ja, ganz für mich auch wirklich beeindruckend. Du bist seit April 2019 jemand, der sich für neue Impulse für die Zukunft von Bio und Fachhandel einsetzt und wie das Ganze entstehen könnte. Ich könnte jetzt noch viel, viel mehr sagen. Du beschäftigst dich mit Themen wie sozial-ökologisch-ökonomische Transformation der Lebensmittelwirtschaft, bist mit Nachhaltigkeit komplett tagtäglich eigentlich konfrontiert, beruflich und bestimmt auch privat. Fairness, Kooperation sind dir wichtig beim Wirtschaften und noch vieles mehr. Und ich höre jetzt auf, weil du bist ja heute hier und wirst uns bestimmt selber genügend Einblicke zu dir, deiner Person und deinem Tätigkeitsbereich geben. Schön. Hallo nochmal.
Dankeschön, Mirja. Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie das so ist, wenn man das selber so hört und so vorgestellt wird. Muss ich gerade mal noch ein bisschen verdauen, das Ganze. Aber ja, also eine jede Menge Themen und eine wilde Geschichte auf meinem Weg in die Biobranche rein. Damit kann man es auf jeden Fall ganz gut zusammenfassen.
Ja, eine gute Kombination dann noch mit Finanz- und Gesundheitswirtschaft.
Ich sehe schon, dazu willst du noch was hören, ne?
Ja, ja. Wäre nicht schlecht. Jetzt oder später, mir egal. Ich liebe solche, ja auch, ja, ich nenne es jetzt Quereinstiege und lebendige Lebensläufe, weil das zeichnet uns auch in der heutigen Gesellschaft immer mehr aus, finde ich.
Ja, dann sollte ich die Geschichte tatsächlich erzählen.
Aber wie kommst du denn dazu?
Ja? Sag mal.
Von der Finanz in die Bio?
Wie ich bis hierher gekommen bin? Na, es ist ja noch viel wilder, weil angefangen habe ich als Studentin der germanistischen Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft und Soziologie mit dem Schwerpunkt Mittelalter. Also nicht in der Soziologie, sondern in der Literaturwissenschaft. Also ich komme wirklich aus einer Ecke, die maximal weit weg ist. Und
weiter Sprung.
Ja, also ich glaube, der rote Faden, der sich durch meine berufliche Biografie zieht, ist, ich liebe es, Dinge zu verstehen, die ich vorher nicht verstanden habe. Also je fremder, je weiter weg von meiner Komfortzone, desto spannender für mich tatsächlich. Und nun war jetzt die Literaturwissenschaft nicht so weit weg von meiner Komfortzone, weil ich einfach immer schon Bücherwurm bin. Und insofern bin ich da meiner Leidenschaft gefolgt. Hatte dann aber große Lust, nicht im Elfenbeinturm zu arbeiten, sondern draußen in der Welt eine Spur zu hinterlassen und was zu verändern und nicht weg zu sein von der Welt. Deswegen bin ich nicht an der Uni geblieben, sondern habe dann als Germanistin mit einem Einser-Examen versucht, einen Job in der freien Wirtschaft zu finden, was ein bisschen tricky war. Auf jeden Fall in Dresden, wo ich aufgewachsen bin und studiert habe. Und ja, wie der Zufall so wollte, schrieb ein Finanzstartup in Berlin eine Stelle aus für eine Pressereferentin. Und dann habe ich denen geschrieben und dann fanden die das gut. Und so kam ich nach Berlin und in die Finanzbranche. Und und wie das damals so war, ne, Anfang der 2000er, 2001, die erste Dotcom-Blase war noch nicht ganz geplatzt, war das tatsächlich auch so freestylig, dass sie wirklich einfach jemanden wollten, der neugierig und hungrig war, und alles andere haben sie ihm beigebracht. Und so habe ich dann ganz viel gelernt über geschlossene Fonds. Ich weiß gar nicht, ob das eurer Hörerschaft was sagt. Läuft unter Steuersparmodelle, läuft unter grauer Kapitalmarkt, ist nicht die gute Seite der Macht, um das mal ganz klar zu sagen. Genau, und da habe ich meinen Anfang genommen. Das ging ein paar Jahre. Dazwischen habe ich mich dann mal selbstständig gemacht als Texterin und Lektorin und irgendwann rief ein Verband für diese Sorte Finanzprodukt an und fragte, ob ich nicht Lust hätte, ihnen eine Imagebroschüre zu texten. Damals war ich halt, wie gesagt, noch Freelancerin, weil meine erste Tochter war noch nicht mal ganz ein Jahr alt. Das habe ich dann gemacht. Und dann wurde daraus ein Job und aus dem wurden 9 Jahre in der Finanzbranche. Und in denen habe ich halt wahnsinnig viel gelernt und gemerkt, wenn ich es als jemand, der von außen reinkommt, verstehe, dann kann ich es auch wirklich gut erklären an alle anderen, die es eben auch noch nicht kennen. Das ist vielleicht der Vorteil an der Sache. Und so ähnlich war es dann auch mit der Gesundheitswirtschaft. Nach meiner Zeit in der Finanzbranche hatte ich eben auch Lust auf einen inhaltlichen Wechsel und habe da eine Weile gearbeitet für den Berufsverband der Achtsamkeitslehrenden in Deutschland. Das sind die Leute, die Achtsamkeitskurse geben nach dem Mindfulness-Based Stress Reduction Modell. Mhm. Und ja, und dann waren meine Töchter irgendwann 13 und 8, 9 und fingen an, Fragen nach dem Klima zu stellen und dem Klimawandel und kriegten so ein bisschen Klimaangst. Und in der Zeit habe ich gemerkt, ich kriege das nicht mehr hin, so mit diesem mütterlichen, Schatz, wird schon, Weltgemeinschaft schafft das, wir haben das immer geschafft, läuft, weil ich selber nicht mehr gefühlt habe. Und genau in der Zeit schrieb der BNN die Geschäftsführungsstelle aus. Und dann war das ein Moment von ganz viel Intuition und nicht so viel Nachdenken. Da habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und mich in dieses Thema gestürzt. Und zu meiner eigenen Überraschung tatsächlich meine bislang tollste berufliche Heimat in dem Feld tatsächlich gefunden. Ich bin wirklich mit Herz und Seele Quereinsteigerin, aber eben inzwischen auch Vollblutteil der Community. Das traue ich mich inzwischen zu sagen.
Das kann man wirklich so sagen, auch in meiner Außenwahrnehmung. Wir hatten ja jetzt auch die Weltleitmesse für Bio, die Biofach in Nürnberg.
Ja.
Und das macht auch immer wirklich große Freude, dich als Person zu sehen, wie engagiert und wie auch politisch du engagiert bist. Du hast ja auch wirklich viele Ämter, viele Mitgliedschaften, wenn ich das so sagen darf. Du vertrittst den BNN, eigentlich den erweiterten Vorstand des Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft, den BÖLW, wie wir ihn kennen aus der Branche heraus, bist seit 2021 Mitglied im Begleitausschuss zum Bundesprogramm Ökologischer Landbau, dem BÖL, und noch viel mehr. Und Bio heißt das Stichwort, da sind wir. Und ich würde sagen, da tauchen wir jetzt mal ein. Bio interessiert immer mehr da draußen, immer mehr Menschen. Und jetzt konnte aber natürlich nicht jeder auf die Biofach kommen, vor allem, weil es auch eine Fachbesuchermesse ist. Und mein Wunsch wäre an dich, kannst du uns mal so ein bisschen abholen zum Bio? Ja, es wird immer wichtiger, immer mehr Menschen kaufen Bio, hört man ja immer. Hol uns doch mal ab, auch unsere Zuhörer, was wir so über den Biomarkt wissen sollten.
Okay, versuche ich das mal. Also wenn wir hier von der Biobranche sprechen, dann sprechen wir ja eigentlich zunächst mal vom sogenannten Biofachhandel. Das ist leider auch so ein sperriger Begriff. Damit sind all die Orte gemeint, an denen man nur Bio kaufen kann und sonst nichts. Also die Bioläden, viele Unverpacktläden, die Bio-Supermärkte von ganz groß bis ganz klein, auch viele Hofläden gehören dazu. Das ist ein Teil in der Lebensmittelwirtschaft, der vergleichsweise klein ist. Und daneben steht ein sehr großer Teil der Lebensmittelwirtschaft. Und das ist das, was wir aus der Fachhandelsbranche, den konventionellen oder, wie die Kollegen im BÖW gerne sagen, den klassischen Lebensmittelhandel nennen, also den, wo Bio tatsächlich prozentual eine untergeordnete Rolle spielt. Also Bio-Sortimente bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka bewegen sich weit unterhalb der 100%-Grenze. Also das reicht so von 5, 7 bis 10, 30%. Also da gibt es eine Spanne, aber sie ist eben, wie gesagt, eine ganz andere als die bei den tatsächlichen Bioläden. Und die Größenverhältnisse sind super spannend. Also man muss mal gucken, mit Bio-Lebensmitteln werden im Jahr insgesamt in Deutschland 16 Milliarden Euro umgesetzt. Zumindest war das 2023 so. Insgesamt werden Lebensmittel aber für fast knapp 200 Milliarden Euro verkauft im Jahr. Und, das heißt, Bio macht am Gesamtumsatz von allen Lebensmitteln im Moment gerade mal 8% aus. Und noch krasser wird's, wenn man sich anguckt, wie Bioläden und sonstige Lebensmittelverkaufsstellen zueinander stehen. Da machen Bioläden, es gibt zumindest nach unseren Statistiken, die Datenlage ist nicht so gut, wie ich sie mir wünschen würde, aber so um die 2200 Bioläden in Deutschland. Und die stehen insgesamt aber 34.000 Orten gegenüber, an denen Lebensmittel an sich gekauft werden können. Das sind gerade mal 6%. Aber diese 6% machen 20% aller Umsätze mit Bio-Lebensmitteln. Und das finde ich eine krasse Power. Als ich diese Statistik mir zum ersten Mal so angeguckt habe, habe ich auch extrem gestaunt, weil es halt zeigt, was für eine wahnsinnig große Rolle tatsächlich die Bioläden nach wie vor für das Verkaufen von Bio spielen, obwohl man immer sagt, ihnen droht dasselbe Schicksal wie den Tante-Emma-Läden, nämlich dass sie im Zuge dieser riesigen Konzentrationsprozesse, wir haben in Deutschland aktuell 4 große Player im Lebensmittelhandel, die über 85% aller Umsätze auf sich vereinen. Also die Erwartung ist immer, dass die Bioläden im Zuge dessen auch untergehen werden. Ich glaube das nicht unbedingt, aber es ist zumindest das Bild, das im Raum steht. Genau.
Ja, da werden wir uns noch drüber unterhalten. Ja, also spannender Einblick, wirklich. Ich denke, da war wirklich für jeden irgendwo was Neues noch dabei, auch von Details. Was ich für mich mitgenommen habe, 16 Milliarden Euro Bio-Lebensmittel. Das ist genauso groß wie der Beauty-Markt in Deutschland übrigens. Genau die gleiche Größe. Bio-Lebensmittel und Beauty-Markt haben genau dieselbe Größe, 16 Milliarden. Ja, dann muss ich aber trotzdem noch mal ein bisschen einhaken, weil wir lesen immer alle da draußen, Ökolandbau soll gestärkt werden, auch von Seiten der Regierung. Da gibt's eine Biostrategie. Eike, möchtest du dazu kurz was sagen, worum es da geht?
Das ist der Versuch, tatsächlich Ernährungsmittelproduktion in Richtung nachhaltiger Produktion umzuschiften. Und das Ziel ist, ja, roundabout 30% aller Lebensmittelprodukte als Bioprodukte anzubieten, irgendwann mal in 2030 vielleicht. Und der Weg dahin ist, glaube ich, nicht leicht, weil als ich zum ersten Mal bei der Biofach war, das war, wenn ich mich nicht irre, 2001 oder 2002, da lagen wir damals bei einem Marktanteil von Bio bei 4%, ne? Und haben aber damals einen großen Auftritt gemacht und gesagt, Bio ist auf dem Weg in die gesellschaftliche Mitte. Das war damals die Formulierung von mir, das weiß ich noch. Und das hat sich ja auch so bewahrheitet. Also wenn wir jetzt mal aus dem Fachhandel rausgehen würden, ist es ja so, dass Aldi hat, glaube ich, 2 eigene Bio-Handelsmarken und Tegut ist bei 30% Bio. Es stimmt schon, dass das Bio auf dem Weg so in den Mainstream ist. Und ich habe auf der Biofach in meinem Vortrag versucht, mal die Frage zu beantworten, welche Leute kaufen denn Bio, interessieren sich für Bio? Und da haben wir auf unsere Lebensstile geguckt und festgestellt, es gibt eigentlich fast niemanden, der sich nicht dafür interessiert, nur sind das dann noch keine konkreten Käufer. Also jeder sagt, ich möchte gern gesünder und Bio. Und wie wir da hinkommen, die Biostrategie vom Landwirtschaftsministerium sagt, wir müssen da sehr viel Arbeit schon so in den Details machen. Und da ist auch sehr viel Marketing notwendig. Hört sich alles ganz gut an. Auf die Strategie hat man lange gewartet, aber jetzt in der Situation, wo wir diese Teuerungsraten haben, kommt es einfach schlecht an, wobei, um es nochmal ganz klar zu sagen, diese Biostrategie ist deswegen entworfen worden, um auch zu zeigen, wie wichtig eine Biostrategie im gesamten Zusammenhang mit der sozial-ökologischen Wende wäre. Und in diesem Zusammenhang müssen wir es eigentlich auch sehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass du da, Katrin, auch noch was ergänzen möchtest. Was mich auch interessiert ist, was sind denn so typische Themen, womit man sich da gerade beschäftigt in der Biobranche, auch angrenzend an das gesetzte oder ausgesetzte Ziel der Bundesregierung, die 30% Bioanteil bis 2030.
Naja, so, was man auf jeden Fall vorab sagen kann, an der Biobranche wird es nicht liegen, ob dieses 30%-Ziel erreicht wird oder nicht. Also seit das im Koalitionsvertrag aufgetaucht ist, bin ich in unheimlich vielen Runden zu diesem Thema, sehe ich auch, dass es noch viel mehr Runden gibt dazu und immer die Frage, wie können wir das denn erreichen? Dieses Ziel, das da gesetzt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach 2 Jahren Arbeit auch an diesem Themenstrang, frage ich mich so langsam, wieso wir uns eigentlich diese Aufgabe so ganz alleine auf den Tisch ziehen, wenn doch der Akteur, der sie ausgegeben hat, da meiner Meinung nach auch ordentlich in der Pflicht wäre. Und an der Stelle, klar, kenne ich auch die Biostrategie gut und sind da auch gute Ansätze drin, vor allem Richtung Bio in der Außerhausverpflegung. In den Kantinen, in den Schulen, in den Kitas, das ist ein enorm großer Hebel. Ein Drittel aller Ausgaben, die die Menschen für Verpflegung aufwenden, findet tatsächlich für Verpflegung außer Haus statt. Also ist da tatsächlich ein gewaltiges Potenzial drin. Es ist gut, das anzugehen. Und gleichzeitig greift es an einer Stelle meiner Meinung nach zu kurz. Nämlich dort, wo dieses Thema Ausbau von Bio und eben nicht mit eine Wirtschaftsförderung verknüpft ist. Ich sage das mal so eine ganz steile These, ähnlich wie bei der Förderung der erneuerbaren Energien. Also Lebensmittelwirtschaft heißt es eben nicht umsonst. Es ist ein Wirtschaftssektor, es ist ein Wirtschaftsfeld. Und für meinen Geschmack wird es in diesem Zusammenhang noch viel zu wenig gesehen. Nämlich genau dort, wo es darum geht, konkrete unternehmerische Anreize zu setzen und auch konkrete Erleichterungen herbeizuführen. Also weil Bio-Unternehmen, vor allem die, die das von Anfang an und eben immer schon nur in Bio machen, irgendwie so wahnsinnig viel extra leisten und leisten müssen, um das hinzukriegen. Allein die Qualitätskontrollen, also die Prüfung auf Rückstände und Pestizide, wir hatten noch ein Panel auf der Biofach, wo es darum geht, dass Pestizide eben nachgewiesenermaßen leider nicht da bleiben, wo sie ausgebracht werden, sondern eben auch Flächen kontaminieren, auf denen Bio-Lebensmittel angebaut werden. Der Aufwand, das zu prüfen und sicherzustellen, dass die Ware, die in den Handel kommt, eben tatsächlich frei von Pestiziden ist, der ist enorm und der kostet irrsinnig viel Geld. Und das kriegen die Unternehmen an keiner Stelle honoriert. Es werden aber auch die, die es verursachen, eben zum Beispiel nicht zur Kasse gebeten. Auf der anderen Seite haben wir halt eben Lebensmittel, die in der konventionellen Landwirtschaft erzeugt werden, die ja auch Auswirkungen auf die Böden, die Wasserqualität hat, die Artenvielfalt, auch alles im Zusammenhang mit Stickstoff und Pestiziden und so weiter. Und die Folgen dieses Handels haben diverse Gutachten auf irgendwas zwischen 65 und 90 Milliarden Euro im Jahr beziffert. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Und die gehen bislang zu Lasten der Allgemeinheit. Also das wird über Steuermittel letzten Endes irgendwie eingeholt. Und das sind so Ungleichheiten, die machen es Bio auf der unternehmerischen Seite einfach unnötig schwer. Und das könnte man ändern. Und das sehe ich aber bislang nicht.
Also du würdest sogar so weit gehen, dass du quasi sagst, Bio-Unternehmen sind strukturell benachteiligt.
Auf jeden Fall. In ganz vielerlei Hinsicht. Also aus, ne, wir sprechen ja auch irgendwie, Deutschland ist ein Land des Mittelstands. Irgendwie 95-99% aller Unternehmen in Deutschland zählen per Definition zum Mittelstand. Und die Bio-Unternehmen sind im Vergleich ganz kleine Player in diesem Mittelstand. Wir sehen das aber ganz oft, dass Wirtschaftsförderungsprogramme, das haben wir auch während der Energiekrise gesehen, so angelegt sind, dass sie diese strukturell kleinen Einheiten ganz oft gar nicht wirklich gut greifen können und die dann davon auch nicht profitieren. Insofern, ja, also auch das ist bislang nicht ausreichend im Fokus.
Also aber du könntest ja für Bio Werbung machen. Also alle lieben Bio, alle würden angeblich Bio kaufen, sind also verbal aufgeschlossen, handeln aber nicht immer danach. Und du könntest auch sagen, das machen ja Akteure auch und behaupten, dass pro Jahr 1,5 Milliarden Geld eingespart wird dadurch, dass Bio eben bestimmte ökologische Folgekosten vermeidet.
Korrekt. Und trotzdem, also glaube ich, ist dieses Wissen dann eben doch auch nicht tief verankert. Also Werbung für Bio wird viel gemacht. Und zwar von allen Akteuren, auch von den großen konventionellen Akteuren wird viel für Bio geworben. Das ist gut und schafft Sichtbarkeit. Die Bundesregierung bzw. das BMEL hat eine eigene Bio-Kampagne, Bio na Logo, Ende des vergangenen Jahres gelauncht. Das ist auch gut. Die Akteure im Fachhandel, also dort vor allem ja die Markenhersteller, trommeln natürlich auch auf allen Kanälen für Bio. Das findet alles statt. Und gleichzeitig haben wir eben da draußen auch eine ganze Reihe von Menschen, die Bio mindestens nicht trauen oder es auch aus anderen Gründen kritisch finden, weil sie es im weitesten Sinne auch mit grüner Politik verbinden und an der Stelle vor allem nicht wollen, dass Lebensmittel teurer werden, die nicht unbedingt glauben, dass ein Bio-Siegel tatsächlich leistet, was es tut, und das tut es. Es ist nun mal der höchste Standard, den wir für Lebensmittel haben in Deutschland. Mehr Qualität geht aktuell nicht. Insofern sollte man voraussetzen können, dass das alles Common Sense ist und viele Einkaufsentscheidungen, das sehen wir ja an den Umsatzstatistiken, sprechen dann aber eben doch eine andere Sprache. Und es war interessant, also wir haben das bei der Auswertung der Marktdaten zum vergangenen Jahr halt gesehen, wenn man im Fachhandel zumindest die Umsatzentwicklung mal über die Entwicklung der Inflation legt, dann wird es richtig spannend. In dem Moment, wo die Inflation immer höher stieg, gingen immer weniger Leute in den Bioladen beziehungsweise kauften dort weniger. In dem Moment, wo die Inflation wieder sank, drehte sich das platt und zwar deutlich zum Ende des Jahres. Also sehen wir auch, dass Einkaufen von Bio und respektive auch in den Bioläden ganz viel zu tun hat mit, wie gut ist gefühlt mein aktueller Wohlstand. Ne? Ich meine, wir kommen ja aus einer Zeit 2020, da haben wir Umsatzzuwächse von über 20% bewältigen müssen, was ja auch logistisch und produktionstechnisch eine irre Herausforderung war. Was aber ganz klar auch einen Zusammenhang zeigt mit aller anderen Konsum oder viele andere Konsumzweige, nicht zuletzt auch außer Hausverpflegung, waren in der Zeit eben auch nicht zugänglich. Also es gibt da auch eine Relation zu. Was auch sicherlich gut ist, sind, also gerade durch, du hast es gesagt, Eike, den Mainstream, also dadurch, dass du Bio heute halt auch überall kaufen kannst, kommen natürlich sehr viel mehr Leute an sich mit Bio in Berührung und eben erstmal so vielleicht auch über die klassischen, wir nennen das Eckartikel, also Milch, Brot, Gemüse, Obst, Eier und können dann Stück für Stück auch die Erfahrung machen, dass es noch viel mehr Dinge auch in Bio-Qualität gibt. Aber einfach nur zu sagen, wir müssen noch mehr Werbung für Bio machen, ich weiß nicht. Für mich fühlt es sich nicht so an, als wäre das der heilige Gral, wenn es darum geht, dieses Problem zu lösen.
Mich mal interessieren würde, wir hatten in Nürnberg auch über die Next Gen Bio gesprochen. Da passiert ja gerade sehr viel auch in puncto Generationswechsel im Handel da draußen. Da würde mich mal so deine Meinung interessieren, was oder Wahrnehmung, was passiert da gerade?
Vor allem passiert es nicht nur im Handel, sondern eigentlich, du hast es ja, von der Erzeugung über die Verarbeitung, über die gesamte Wertschöpfungskette. Also ich meine, es ist ja auch quasi, geht da ja, wenn du so willst, so ein Arbeitsbiografie-Lebenszyklus auch gerade zu Ende. Die Ursprünge der Biobranche in Deutschland liegen etwa 40, 50 Jahre zurück. Ne? Also das ist eine ganze Generation, die da sozusagen gerade durchgelaufen ist und die Jungen stehen in den Startlöchern. Erstmal ist es fantastisch, dass sie es tun. Das begeistert mich persönlich auch immer wieder. Sie tun, also bei uns im Verband haben wir inzwischen jetzt auch vergangenes Jahr unsere eigene Jugendorganisation sozusagen gegründet. Das ist toll zu sehen, dass es auch junge Leute gibt, die sich eben auch im Verbands- oder im Vereinswesen an der Stelle engagieren wollen. Das gibt's jetzt auch als Zusammenschluss von allen Jugendorganisationen im Biosektor, das heißt JÖL. Junge Ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft ist es, glaube ich, ausgesprochen. Auch ganz frisch auf der Biofach gegründet. Also sie sind da, das ist super. Und gleichzeitig gibt es natürlich viele Unterschiede. Ne? Also erstens sind es zahlenmäßig, glaube ich, nicht so viele wie die Gründer, zumindest im Moment. Mhm. Und zum anderen gehen diese jungen Leute an das Thema Arbeiten nochmal ganz anders ran. Ich meine, wir hören und lesen ja viel über Gen Z und die diversen Befindlichkeiten über die Arbeitsbereitschaft dieser Generation. Die kann ich so pauschal nicht teilen. Was ich sehe, ist, dass sie eher Fragezeichen an die Bedingungen haben. Also an Hierarchien, an auch das ganze Thema interessierte Selbstausbeutung. Also das ist ja schon was sich durch die Branche auch zieht, irgendwie ist die Leute sich so tief verbinden mit dem, was sie da unternehmerisch tun, dass eine enorm hohe Identifikation entstanden ist.
Ja, die Stichwort natürlich, Purpose auch.
Exakt. Purpose, ne? Und dann hängen die sich richtig rein. Ich komme ja auch noch aus dieser Kultur, wo wenn es nicht irgendwie wenigstens zur Hälfte erlitten war, es irgendwie auch nicht gut war. So, das hat mich schon auch lange geprägt. Und ich finde aber dann die Impulse irgendwie ganz spannend zu gucken, geht es auch anders. Und sehe ich, also zumindest bei mir persönlich, ganz viel Neugier. Manchmal finde ich das auch unangenehm, wenn dann da so Fragezeichen dagegen entstehen, wie ich das so finde. Ich sehe es als Bereicherung und trotzdem ist da natürlich auch viel Konflikthaftes drin. Ja, es ist auch ein Stück Arbeit, einander erstmal zu verstehen von den verschiedenen Perspektiven aus und dann eben auch gemeinsam zu arbeiten. Wenn das gelingt, ist es, glaube ich, unheimlich fruchtbar.
Eike, es würde mich sehr wundern, wenn du da jetzt nicht irgendwas hinzuzufügen hast, weil du sagst ja auch immer, demografischer Wandel ist eine große Chance für Bio, ja?
Ja, im Moment ist die Diskussion, das wird mir gerade so bewusst, natürlich extrem schwer, weil die Diskussion zum Thema Landwirtschaft unfassbar emotionalisiert ist. Wir haben die Situation von Landwirten initiiert, zumindest eine Versammlung der Grünen hier in Biberach tatsächlich abgebrochen werden musste, weil man nicht genau abschätzen konnte, was da jetzt wirklich passiert. Und die Aggression von vielen Landwirten, die ich in den letzten 2 Jahren auch selbst erlebt habe, also auch mit sehr vielen konventionellen Landwirten geredet und aber auch aus der Perspektive des Vermittelnden eigentlich, der versucht hat, zwischen Politik und Landwirtschaft zu vermitteln. Und wo ich gemerkt habe, dass überhaupt kein, also so für unsere Gesellschaft mittlerweile ganz typisch, wo überhaupt kein Interesse da ist oder wo das Gefühl da ist, ich rede mit dem Landwirtschaftsminister gar nicht, das ist ein Grüner und die wollen uns nicht verstehen und die wollen das nicht kapieren und die müssen sich erstmal richtig einarbeiten. Da habe ich eine Diskussion gehabt über Stunden, wo ich dann irgendwann sagte, nehmt es mir doch ab, dass wir tatsächlich direkt mit dem Landwirtschaftsminister reden könnten und formuliert mal bitte eure Vorbehalte und eure Wünsche, die ihr an eine zukünftige Landwirtschaftspolitik habt. Oder sind sie dann aber auch nicht rausgekommen? Also da, ne, und das, also da merkt man im Moment, dass das ganz schwierig ist, dass die Diskussion sehr emotionalisiert ist. Und dann, so haben wir ja gerade angefangen zu diskutieren, wenn du dann anfangen würdest, damit zu sagen, wir müssen jetzt für Bio noch mal eine bessere Startrampe bauen und in der öffentlichen Verpflegung 50% Bio-Anteil festlegen. Na, wenn du dir das vor Augen führst, ist natürlich die Antwort relativ klar. Sollten das unbedingt tun, in solche Richtungen gehen. Aber dann kommt halt immer wieder die Frage, müssen wir das denn jetzt auch noch subventionieren? Und das schwer durchzusetzen wäre, wobei die Frage ist, weswegen versuchen wir es nicht trotzdem? Und ich glaube, wir müssen eine völlig andere Diskussion führen und die ist komplex. Das ist eine Nachhaltigkeitsdiskussion. Wir haben jahrelang auch Solar hochgradig subventioniert und das geht durch die Decke und es ist der richtige Weg und es ist nachhaltig. Und so müssten wir eigentlich diskutieren, aber ich gebe zu, dass das im Moment wirklich eine schwierige Diskussion ist.
Ja, das ist so. Also wenn es okay ist, irgendwie würde ich da auch noch mal zu einsteigen.
Gerne.
Das nehme ich auch so wahr, weil also der Punkt, an dem Bio ja gerade jetzt noch mal so sehr an Relevanz gewinnt, ist ja eben der Kontext aus einer ökologischen Erzeugung, aus einer, die klimaschont und die ganz viel Potenzial hat, Böden und alles andere auch ein Stück weit wieder zu regenerieren. Und die Dinge zu erhalten, die uns ansonsten flöten zu gehen drohen. Also, und genau diese Arbeit ist halt irgendwie ein Stück weit noch nicht gemacht, ne? Also, dass wir unsere Ressourcen nicht weiter so ausbeuten können, wie wir es bislang getan haben, ist auf eine Weise Common Sense. Und gleichzeitig fehlen halt komplett die auch positiv besetzten, ich will nicht sagen Utopien, aber Leitbilder für die Zukunft. Was wäre denn anders auf eine gute Art, wenn wir das hinkriegen? Na, sondern wir reden eben über Verzicht und dass gerade die Bauern da an der Stelle auch super empfindlich sind, weil sie ja von vielen Seiten an der Stelle auch der Kritik ausgesetzt sind, kann ja auch total gut nachvollziehen. Das ist alles noch nicht wirklich lösungsorientiert. Also das fehlt uns, glaube ich, an der Stelle und deswegen ist es auch emotional so wahnsinnig aufgeladen, weil positive Leitbilder an der Stelle fehlen und es geht mehr um, was geht alles so nicht mehr, wie es bisher geht. Und das wisst ihr, glaube ich, als Zukunfts- und Trendforscher noch viel besser als ich, dass das nicht so die Wahnsinnstriebfeder ist.
Oh ja, das haben wir in unserem Podcast
Ja, aber
eigentlich
du
ja auch
kannst
schon so
dazu
oft.
argumentieren und
Jetzt haben wir uns überschnitten. Ich
ja.
finde, wir haben das in unserem Podcast auch schon so oft gehabt und stoßen auch immer wieder darüber, wenn wir auch über Wahlen sprechen. Da sind mir gerade einige Situationen prägnant und ich selber bin auch ein großer Fan auch von Narrativen und von Utopien, weil es einfach die Art des Gesprächs und wie man reingeht in solche komplexen Themen ja einfacher macht, würde ich sagen. Eike, was wolltest du sagen? Sorry.
Ja, das aber, man kann schon argumentieren. Das geht schon, aber es ist immer wieder diese diese schwierige Diskussion oder die auch so ein bisschen als elitär gilt, dass man sagt, also führt euch doch mal vor Augen. Ich habe das gerade in einem Text für unsere Webseite am Wochenende nochmal versucht zu formulieren. Führt euch doch mal vor Augen, dass die letzten 50 Jahre Ernährungsrealität eine, man könnte das anthropozäne Ernährung nennen, eine absolute Ausnahmesituation war, wo wir unfassbar viel CO2 emittiert haben, um diese globalen Lieferketten aufzubauen, um Böden unter Druck zu setzen, um sozusagen die Chemikalisierung, aber auch die Industrialisierung von Landwirtschaft stark zu machen. Und man kann sich doch mal, wenn man sich das alles vor Augen führt und sich klar macht, dass wir beschränkte planetare Grenzen haben, von daher ist doch sozusagen der Umstieg zwangsläufig. Und dann muss man, und das fehlt an der Diskussion, da gebe ich dir recht, da muss man eine positive Vision damit verbinden, muss sagen, wenn wir diesen Umstieg jetzt machen, und wir fangen ja nicht bei Null an, wenn wir diesen Umstieg machen, werden wir die Chance haben, Natur zu regenerieren und wir werden uns nachhaltig und gesünder ernähren. Und es ist nun mal so, dass Klimawandel und unsere Ernährung, das, was abends am Tisch steht, direkt in direkter Verbindung steht zum Thema Klimawandel. Das haben meine Kinder in den 2010er Jahren im Kindergarten schon erklärt bekommen und sie wollten sofort Vegetarier. Muss niemand so, ja, aber also die Hintergründe sind nicht so komplex. Und da müssen wir argumentieren und das, was jetzt im Zuge der Bio-Studie noch als Kampagne gefahren worden ist, da habe ich auch Hoffnungen gehegt, aber es redet wirklich niemand drüber. Und das ist wirklich ein bisschen schade. Es ist aber auch die Frage, wie man heute in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts Kampagnen macht. Also da darfst du mich jetzt auch nicht direkt fragen, dann sag doch mal, wie man es anders machen könnte. Ne? Das ist schon relativ schwierig, aber die Faktenlage ist offensichtlich und man könnte den Menschen schon versprechen, dass wir hier an einem großen Projekt der Umorganisation unserer Ökonomie arbeiten und dass da jeder eine wichtige Rolle spielen kann. So, das wäre einfach der Schritt. Ich sehe überall nicken. Darüber reden wir schon sehr lange und wir sind im Moment aber im Bann der Alltagspolitik und die Alltagspolitik wird von der AfD bestimmt und deswegen ist ja der Rest der Politik so ängstlich und defensiv geworden. Ja, kein Ärger und ja, keine Tabuthemen und ja, nicht schon wieder 50% Bio verpflichten, weil das hört sich ja, na, da so, da haben wir uns in der Gesellschaft im Moment, schießen wir uns da wunderbar ins Knie und da müssen wir irgendwann auch mal rauskommen.
Ja, teile ich total diese Einschätzung. Und gerade weil du es gesagt hast, deine Töchter haben das im Kindergarten schon erklärt bekommen. Das finde ich ist so auch so ein, was mir total fehlt. Meine Töchter sind jetzt Teenies und in der Oberstufe und in der Mittelstufe findet das Thema Ernährung und auch Ernährungswirtschaft gar nicht mehr statt. So, dabei sind diese Teenies, finde ich, ein wahnsinniger Hebel. Also ich habe es selber erlebt, meine haben vor 3-4 Jahren erklärt, sie werden jetzt vegetarisch und es hat alles gedreht bei uns zu Hause, wie wir kochen, was wir essen. Und all sowas. Und ich habe selber total gestaunt irgendwie über die Entwicklung, die da dran hing. Und meine Große geht jetzt auch so Richtung Teil vegan, das challenged nochmal neu. So, aber da steckt eine unheimliche Power drin. Und wenn ich mit ihr und ihren Freundinnen mich darüber unterhalte, sehe ich auch, wie unterschiedlich überhaupt die Wissensbasis ist über das, was da in diesen Regalen im Supermarkt so ist. Es ist halt da. Ne? Aber wie es zusammengesetzt ist, wie es erzeugt wird, was es macht. Irgendwie darüber gibt es so gut wie kein Wissen und ich verstehe immer gar nicht, wieso dieser Hebel eben nicht auch noch viel, viel mehr genutzt wird.
Der Ansatzpunkt, das fällt mir gerade wieder ein, so wie wir das vor 20 Jahren, als wir über diese LOHAS geredet haben, ne? Lifestyle of Health and Sustainability. Wir bekommen jetzt im Moment im Institut immer noch Anfragen zu Vorträgen zu den LOHAS. Das ist 20 Jahre her. Der Ansatzpunkt war ganz einfach. Und der Ansatzpunkt bewegte sich auch tatsächlich um den Konsumenten. Na, warte mal, mein Telefon.
Ja, das ist ganz gut. Wir sitzen nicht in einem hochprofessionellen Tonstudio, sondern jeder bei sich im Kämmerchen.
So sieht's aus.
Du warst bei den LOHAS, Eike.
Wir haben das mittlerweile vor fast 20 Jahren, haben wir das damals so geteasert, dass wir ganz einfach sagten, die Konsumenten, es sieht so aus, wenn wir Zahlen aus Nordamerika und Europa uns anschauen, es sieht so aus, dass die Konsumenten, wenn sie an der Theke stehen, wenn sie einkaufen gehen, ein anderes Mindset haben. Also das war Anfang der 2000er Jahre. Sie stehen vor dem Gemüseregal und vor dem Joghurtregal, was weiß ich was, und haben vor Augen, wenn ich jetzt einkaufe, fälle ich damit eine Entscheidung für mich, für mein eigenes, für meine eigene Welt, für meine eigene Innenwelt, für meine eigene Balance, Zufriedenheit. Ich fälle eine Entscheidung für meine Mitwelt. Ich möchte, dass es in meiner Mitwelt alles intakt bleibt und die Leute sich gesund ernähren. Und ich fälle eine Entscheidung für die große Welt, den Globus. Ja, dieser dreifache Horizont, das war völlig
moralischer
völlig,
Konsum.
Völlig offensichtlich vor 20 Jahren. Und wir haben das ja nicht, wir haben das ja nicht konstruiert. Das werden ja Trendforscher immer gefragt, habt ihr das nicht erfunden? Nein, Quatsch. Natürlich geht das nicht. Natürlich kannst du das nicht erfinden. Das war, hat sich damals in Konsumzahlen direkt abgezeichnet. Die Leute haben diesen dreifachen Horizont und das müssen wir einfach stärker ausspielen.
Du hast jetzt über die Lohas gesprochen. Und wir haben auch festgestellt, so ganz weit weg sind wir überhaupt nicht, weil es ist einfach so, dass individualisierte Lebensstile eigentlich so die sozialen Schichten ablösen und eben auch dieses Kaufmuster wirklich auf individuelle Lebensstile geprägt sind. Und es ist ja ein Thema, wo du dich gerade nochmal ganz intensiv damit beschäftigst, Eike, mit den 2040er Lebensstilen. Mhm. Da hast du ja auch einen kurzen Vortrag gehalten auf der Biofach und ich frage dich einfach mal, wie werden wir denn jetzt morgen leben und genießen? Breit aufgestellte
ja,
Frage,
nee, das ist,
natürlich im Hinblick auch mit Bio. Was ist so deine Essenz oder deine These, sag mal so?
Also die These auf der Biofach war...
Basierend auf der Lebensstilstudie.
Ja, die These auf der Biofach war, dass, das konnte man grafisch schön zeigen, wir haben... wahrscheinlich jetzt in der nächsten Lebensstilstudie nicht mehr 15 Lebensstile, sondern eher 12. Das hat erstmal überhaupt nichts zu bedeuten. Aber diese 12 Lebensstile, die für Europa schon repräsentativ sind, aber auch eigentlich auch noch darüber hinausgehend, diese 12 Lebensstile, da kannst du das Thema Bio wunderbar reinverkaufen. Also ich will jetzt, es hat glaube ich wenig Sinn, wenn wir, ich glaube die Hörer und Hörerinnen glauben uns das auch, dass wir hier keine Bio-Werbeveranstaltung machen wollen. Aber alles, was wir identifiziert haben, dass junge Leute ganz stark diesen Kontext, was ich eben sagte, diesen dreifachen Horizont, es muss gut sein für mich, für die Mitwelt, für den Planeten, dass alles das gerade von jungen Leuten stark aufgenommen wird. Wir nennen so eine Lebensstilgruppe Foodies. Leute, die sehr jung sind und die ihren Identitätsaufbau vor allen Dingen auch darüber definieren, dass sie sich genau überlegen, was sie essen, wo das herkommt und so weiter. Eine ganz große Gruppe an Menschen, die sehr jung sind. Wir haben aber auch, wenn du nochmal in einen ganz anderen Bereich reingehst, zu Leuten, die sich sehr über Social Media definieren und denen es um Gesundheit und einen tollen Auftritt und schick sein und ich möchte sein wie die Influencer. Das haben wir unter diesem Begriff der Selbstoptimierer zu fassen versucht. Hat auch einen ganz problematischen Aspekt, weil man so seinen eigenen Körper so ein bisschen als Hochleistungsprojekt betreibt. Aber es gibt von diesen Leuten sehr viel. Und wenn man da anschaut, was interessiert die, also wenn man da so auf TikTok guckt und so, ne, was essen die, was, da ist es selbst, und das sind auch dann wieder junge Zielgruppen, ne, auch da ist es selbstverständlich, dass es nachhaltig und bio sein müsste und gerne regional und so weiter und so fort. Und die Schlussfolgerung ist ganz einfach. Also Bio hat das Potenzial, überall dort reinzukommen und erfolgreich zu sein und die Leute abzuholen. Und weswegen sollen wir denn jetzt den Pelz nach innen tragen und sagen, ja, das ist schwierig und das kostet Geld, dass wir diese Transformation zu noch mehr Bio, das ist genau der völlig falsche Ansatz. Da sind wir wieder in der Defensive und sagen, ich will lernen, dass die Wahlen nicht, das ist da nicht so schlimm. Wir sind völlig in der Defensive und wir haben die Möglichkeit, positives Narrativ zu entwickeln. Es liegt wirklich auf dem Tisch.
Wir haben gesagt, es ist einfach wirklich zeitgerechtes Thema und nicht ein Werbeblock. Ich erinnere mich gerade an ein Gespräch auch mit Eike, wo wir aufpassen sollten und gebe mal den Ball direkt an Eike rüber. Du wolltest auch schon was sagen, gell?
Aber da hatten wir ja im Vorgespräch kurz drüber geredet. Also Biotechnologie und Bio, auch wenn das so begrifflich sehr nah beieinander ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Aber wir müssen in den nächsten Jahren, das wird ja jetzt auf EU-Ebene ja ohnehin schon diskutiert, wir müssen darüber reden, wie wir mit CRISPR-Cas zum Beispiel umgehen. Also ob wir die Möglichkeit haben, über Eingriffe durch die Genschere zu Saatgut zu kommen, zu neuen Lebensmittelprodukten zu kommen, die sich schneller herstellen lassen, schneller züchten lassen. Und da sind die Erwartungen der Agrarindustrie enorm hoch. Und es gab ja den Fall, dass die EU sich da sehr zurückhaltend verhalten hat und gesagt, oh, wir wissen nicht, was da kommt. Andererseits sind solche Lebensmittelprodukte in den USA, in China längst im Handel. Der Punkt jetzt mal ganz konkret bei CRISPR-Cas ist, ja, wir könnten dadurch möglicherweise in den nächsten 10 Jahren relativ schnell klimaresistente, klimaresiliente Pflanzen erzeugen, die besser für die steigenden Temperaturen geeignet sind und so weiter und so fort. Das und in der Medizin ist der gleiche Prozess. Es gibt jetzt die ersten Medikamente, die über Genschere hergestellt werden. Und man kann diskutieren, ob die Genschere wirklich Biotechnologie ist. Da wird ja nichts dafür eingesetzt. Da wird nur mit der Schere geschnippelt. Kann man alles diskutieren. Die Diskussion bei Landwirtschaft und Lebensmitteln war sehr weit gediehen. Und man sagt, oh, wir machen, wenn wir da jetzt wieder eine Regel vorsetzen, fällt Deutschland zurück, was die Fortschritte im Bereich Agrar angeht. Aber tatsächlich haben wir ja noch gar keine Cases, noch keine Beispiele, wo wirklich klimaresistentes Saatgut hergestellt worden ist. Ich sehe nicken. Ja, es gibt einfach keine Beispiele. Und dann fängst du natürlich wieder an, darüber nachzudenken, dass es natürlich der Agrarindustrie in die Karten spielen könnte. Aber also wir bräuchten da einfach Beispiele. Und dann kämen wir weiter.
Ich freue mich auf deine Antwort noch, bevor wir nämlich dann auch zum Buchtipp kommen. Aber wie soll die jetzt aussehen noch in 1-2 Minuten? Da bin ich wirklich gespannt, weil der Ball ist natürlich auf dem Spielfeld.
Ja, also natürlich. Oh. Ja. Naja, also. Ja, der Ball ist auf dem Spielfeld und gleichzeitig, also wenn wir da einsteigen, können wir nochmal eine neue Folge aufnehmen. Worauf ich total viel Lust hätte, um das mal klar zu sagen, das macht großen Spaß mit euch beiden. Ernsthaft, also die Biobranche hat sich ja total klar positioniert zu dem Thema. Ne? Und so wie das im Moment läuft und auf den Tisch legt, bedeutet es vor allem mindestens ein ausdrückliches Fragezeichen an den Fortbestand von Bio ganz generell. Punkt. Also im Moment verträgt sich diese Diskussion nicht gut mit einer Diskussion über den Ausbau von Bio. Vielleicht kann man das mal in aller Kürze so sagen. Und vielleicht mag ich auch noch anfügen, dass die Art und Weise, wie es gelaufen ist bis hierher auf europäischer Ebene, ein unfassbares Schauspiel ist, davon, wie eben gerade Industriepolitik bestimmt. Und dass ich das nicht gut finde, versteht sich, wenn man weiß, dass die Unternehmen, die ich vertreten darf für den BNN, halt das ganze Gegenteil von Industrie sind an der Stelle. Das sind kleine Verarbeiter und kleine Händler und Zwischenhändler, die sich ein Bein ausreißen, wirklich mit ganz viel Herz und Herzblut, dafür diese ländlichen Regionen zu entwickeln, kleine Erzeuger zu supporten, denen Wachstum zu ermöglichen irgendwie und damit diesen Pull-Effekt, dass mehr umgestellt wird, mehr verarbeitet wird, mehr gehandelt werden kann, ganz entscheidend mit am Laufen halten. Für die schlägt halt mein Herz, deswegen kann ich an der Stelle auch Schluss machen, ist glaube ich allen klar, wo ich da stehe. So. Der wichtigste Punkt tatsächlich ist, Eike, ja, es fehlen die Belege, Punkt. So, und solange das so ist, finde ich, bleibt die Diskussion extrem schwierig.
Also ich kann nur sagen, Treffen, der kann, wie die letzten 5 Minuten, kann auch unser Ziel mit Z3 gar nicht beispielhaft sein. Es ist so toll gewesen gerade, weil wir haben einfach zum Ziel, auch zukunftsrelevante Themen facettenreich zu besprechen und unseren Zuhörern letzten Endes auch Impulse an die Hand zu geben, um sich ihre eigene Meinung zu bilden. Und das waren die letzten 5 Minuten ein typisches Beispiel. Ich glaube, bei euch da draußen, da rattert es jetzt ganz schön und ich wäre echt, würde mal gerne da reinhören, was da alles Sache ist. Ihr könnt uns immer kontaktieren. unter welcome@zukunft-zum-zuhören.de. Lasst was von euch hören. Und wir haben jetzt aber auch noch einen Punkt von unserer Seite aus. Es kommen nämlich noch zwei Buchtipps und ich lasse gerne dich, Katrin, als unsere Guest-Speakerin beginnen. Was hast du uns mitgebracht? Hast du uns was zu Bio mitgebracht oder aus welcher Ecke kommt's?
Nee, aus der Bio-Ecke kommt es tatsächlich nicht. Es kommt aus der Philosophie-Ecke. Und mein Buchtipp ist ein Buch von einer Philosophin, die heißt Nathalie Knapp. Und es heißt Der unendliche Augenblick, warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind. Und ich bringe es als Empfehlung mit. Es ist schon ein bisschen älter, schon ein paar Jahre her, dass es erschienen ist. Ich hoffe, man kann es noch kriegen, wenn jemand das lesen möchte. Für mich war es ein Mindchanger und Eye-Opener. Ich bin ja, ne, wenn ich arbeite ja schon so lange in Verbänden, also Strategien und weit nach vorne gucken und im Voraus planen und so, das ist voll mein Ding. Und Zeiten, in denen nicht klar ist, wohin ich planen kann, weil das clearly Umbrüche sind und Übergänge. Also ich habe ja auch die Finanzkrise zum Beispiel mitgemacht und so. Die haben mich immer halb wahnsinnig gemacht, irgendwie diese Zeiten, weil ich denen nichts Gutes abgewinnen konnte. Und das Buch von Nathalie Knapp hat das für mich geändert. Weil sie in einer sehr, wie ich finde, sehr, sehr schönen, präzisen Art da drauf guckt, was diese Übergangszeiten sind und tatsächlich beschreibt sie als Freiräume. Als Freiräume, in denen die Regeln des Alten nicht mehr gelten, aber es noch keine neuen gibt, heißt, wir können die gestalten.
Schön.
Und deswegen begleitet mich das immer noch, genau.
Vielen lieben Dank. Hört sich für mich auf jeden Fall schon mal total spannend an. Also wir freuen uns auf jeden Fall, werden wir es auch in die Shownotes noch ergänzen. Und Eike, was hast du dabei?
Also als Katrin gerade angefangen hat, habe ich gedacht, muss ja irgendwann mal passieren, wir haben das gleiche Buch. Aber es war nicht so.
Nee,
nein,
warte
es ist,
jetzt. Also.
Aber ich Zeiten der Transformation, darum geht es auch in meinem Buch, das ich jetzt zu 95% durch habe. Das ist das Buch einer jungen Philosophin. Also einer weiblichen Philosophin. Man liest auch immer mehr Bücher von Frauen. Frauen kommen, glaube ich, kann man sicherlich in Zahlen auffinden, deutlich stärker auf den Buchmarkt mittlerweile auch und sind natürlich, wer hätte es anders erwartet, richtig gut. Also Rahel Yeghi, die Autorin, ist Philosophieprofessorin in Berlin und sie ist Professorin für praktische Philosophie oder für angewandte Philosophie. Und das Buch heißt Fortschritt und Regression, hört sich sehr theoretisch an, versucht aber eigentlich das, was wir auch in unserem Studium, nachhaltiges Management, ja tun, versucht sie so ein bisschen ganz eng an Begriffen orientiert durchzudenken. Was ist eigentlich Fortschritt? Was ist jetzt diese Regression, die wir im Moment vielleicht erleben? Wie entsteht Fortschritt? Wie entsteht in der Gesellschaft Neues? Ist Fortschritt eigentlich immer nur der Moment, wo man sagt, boah, da ist eine technologische Entwicklung und jetzt wird alles ganz anders, also diese sogenannte Disruption. Und sie erläutert das wunderbar, sehr eng an Begriffen orientiert, hat auch so ein eigenes Begriffsnetzwerk. Und ich überlege jetzt, ob ich unseren Studentinnen im nächsten Semester, das würde ich mal sehr nahelegen sollte, das ist schon eine sehr philosophische Argumentation. Aber eigentlich geht es vor allen Dingen auch darum zu erklären, wie Innovation, wie Neues in die Gesellschaft kommt. Also wer immer Zeit hat, sich das mal reinzutun, der Titel ist sperrig, aber die Argumentation ist höchst spannend. Es geht darum, wie kommt Neues in die Gesellschaft und darüber haben wir ja heute eben gerade auch geredet.
Ich sehe schon, ich brauche viel Zeit, ich brauche viel Lesezeit. Wirklich toll, eure zwei Buchtipps. Und du hast es schon gesagt, Katrin. Vielen lieben Dank und du bist bei uns immer herzlich willkommen. Wir würden uns echt freuen, wenn du mal wieder bei Z-Hoch 3 auch vorbeischaust.
Super gerne.
Und vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit, auch an dich natürlich, Eike. Ja, ich glaube, wir haben es alle gemerkt, Bio ist ein zentraler Baustein von der sozioökologischen Transformation, die wir da draußen gerade erleben. Ich hoffe, ihr, die Zuhörer, seid auch motiviert, euren Beitrag zu bringen hier. Und vielen Dank auch für eure Zeit beim Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und wir lassen uns bestimmt wieder was Spannendes einfallen. Tschüss.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Musik.